Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, wir übertragen diesen Vortrag aus Salzburg-Eigen und auch Sie sind jetzt aufgerufen, einfach nachzudenken über das, was der Referent gesagt hat. Lassen Sie sich im Inneren, im Herzen vor Augen führen, was jetzt in Ihnen vorgeht, welche Bilder Sie haben. Denken Sie mit, bleiben Sie dran, lassen Sie sich mitreißen von diesem wirklich sehr interessanten Vortrag hier aus Salzburg-Eigen.
Ganz kurz als Input, Lukas hat 4 Seligpreisungen, Lukas 6, 20 bis 22 und 4 Wehrufe. Das ist interessant, dass Lukas so etwas hat, können Sie auch in Ihre Überlegung mit einbeziehen. Laut Lukas 6 hat Jesus nur 4 Seligpreisungen und 4 Wehrufe, 4 Kontraste, unselig sozusagen, Unseligpreisungen, im Gegensatz zu Matthäus, der 9 Seligpreisungen ohne Unseligpreisungen hat. Können Sie auch kurz überlegen, warum braucht Matthäus 9 Seligpreisungen und Lukas 4 Seligpreisungen und 4 sogenannte Unselig- oder Wehrufe? Versuchen Sie darüber ein bisschen zu reflektieren, bevor wir ins Gespräch beide einsteigen. Ich sehe hier schon rauchende Köpfe, ich sehe schon die Rauchschwaden. Gernot, haben Sie schon eine Idee?
Ja.
Was sagt unser Bruder Gernot aus Salzburg, der echte Salzburger?
Ich fange jetzt bei Mose an. Er hat die Israeliten aus der Hand des Pharao, aus der Knechtschaft befreit. Jesus steht jetzt da, steht vor Leuten, die von den Römern geknechtet sind. Wunderbar. Die schon Jahrhunderte davor babylonische Gefangenschaft hinter sich haben. Ja. Das wirkt ja auch ein Volk. Das ist ja in der Gene dann drinnen, kann man sagen. Ja. Und jetzt steht der neue Mose da und redet in solchen Worten zu ihm. Das braucht auch so viele Beispiele, um sie selig.
Ausgezeichnet. Ja. Ich danke Ihnen für dieses tiefe Empfinden dessen, was den Juden Jesus und den Juden Matthäus, der über ihn berichtet, umtreibt. Wer hat noch eine Idee? Matthäus, aber, Matthias.
Aber das Selig ist ja auch wirklich eine sehr positive Formulierung. Mhm. Drückt es ja in der neuen Sprache marketingmäßig sehr geschickt aus. Mhm. Es wird ja nichts verboten, es wird ja nichts negativ und autoritär dargestellt, sondern ja, wirklich äußerst positiv.
Und was denkst du, Matthias, mein lieber Freund Matthias aus Deutschland, warum fängt Jesus mit den Seligpreisungen an? Warum kommt er nicht sofort zur Sache und sagt, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder so weiter? Warum braucht er diese Seligpreisung, die wir gleich erklären werden? Warum müssen die an den Anfang gestellt werden? Das hat auch einen ganz tiefen biblischen, jüdischen Bezug. Kannst du dazu etwas vermuten? Können die anderen, Kurt Benfeld, dazu vermuten? Warum müsste am Anfang einer Lehre, wir halten hier im Kopf, es ist eine Lehre. Mose fängt nicht mit Seligpreisungen an, übrigens in seiner Lehre am Berge Sinai, da geht es sofort zur Sache, liebe deinen Gott, beziehungsweise ich bin dein Gott, wie Gernot sagte, der ich aus Ägypten führte. Warum braucht Jesus im Gegensatz zu Mose, der ja sein Vorbild ist, diese Seligpreisungen? Es ist schon richtig, was unser Gernot sagte, ich will noch ein bisschen weiterführen. Warum müssen Seligpreisungen kommen? Warum 9 an der Zahl? Ach, wir werden gleich auch über die Zahl 9 und deren Symbolik nachdenken. Wer hat dazu noch eine Idee? Unser Matthias.
Ich denke, es ist eine Captatio Benevolentiae, auf der dann später die Harten reden, wenn man jemanden gewinnen will, der von ihm nicht gleich schlecht
anfängt. Das gefällt mir sehr gut. Erklären Sie bitte, Radiohörer und Hörerinnen, was dass dieses schöne Wort, damit ich das verstehe, Captatio Benevolentiae heißt. Das
weiß also der Fassung des guten Willens der Zuhörer.
Wunderschön.
Wenn man später etwas Unangenehmes verkünden will, muss man zuerst vorsichtig aufbereiten, ja, dann sind sie auch offen,
etwas
Negatives anzunehmen.
Nach dem Motto Parlamentar Zensen, Brot und Spiele, beziehungsweise genau, gib ihnen Brot, aber du musst ihnen auch mal Spiele geben, ein bisschen Marzipan oder Mozartkugeln, sonst sind sie nicht bei der Laune zu halten. Dankeschön, wir haben noch eine Idee. Guter Gernot aus Salzburg.
Wenn er auch eine Lehre verkündet, stellt er sich mit dieser Wortwahl auf die Ebene des Volkes.
Inwiefern?
Dass er Bruder ist.
Bruder?
Bruder.
Wieso ist er durch Seligpreisungen Bruder?
Weil eben das, ich sage ja, das weiche Wort, das der Pater Matthäus schon gesagt hat, ja, er gewinnt sie, er reißt ihr Herz auf.
Mit okay. Frau Akobian, was sagst du dazu? Warum 9? Warum? Leute, die in meinem Seminar waren, wissen, was 9 ist.
3 mal 3.
Richtig. Die Zahl 9 ist hochsymbolisch. Jetzt sind wir schon beim Thema. Matthäus lässt Jesus 9 Seligpreise bringen. Erstens 3. Die heilige Zahl 3 ist immer die Zahl der Transformation. Da muss ich etwas sagen für Radio Maria Hörer und Hörerinnen. Ich arbeite in meinen Seminaren sehr stark mit Friedrich Weinreb. Friedrich Weinreb, liebe Radio Maria Hörer und liebe Radio Maria Hörerinnen und Seminarteilnehmer, war einer der ganz großen Juden im letzten Jahrhundert, der viel Numerologie im Judentum gemacht hat. Er hat 1000 Bücher geschrieben und ich bin einer seiner großen Schüler. Und er benutzt immer wieder bei allen seinen Deutungen die Symbolik der Kabbala und die Symbolik der jüdischen Numerologie. Ausgesprochen solide. Und er sagt, jede Zahl und jede Anzahl hat eine tiefere Bedeutung, die wir uns heute neu erarbeiten müssen. Die Menschen damals kannten die Symbolik der Zahl in- und auswendig. Nachts um 3, morgens um 10 wussten die genau, dass 9, 3 mal 3 ist oder nur Geburt. Geburt. Die Frau hat 9 Kind, wir waren alle 9 Monate im Bauch unserer Mutter. Wenn Sie notieren wollen, 9 ist die Zahl der Neuentstehung. 9 und neu ist auch interessant. 9 hat immer was mit neu zu tun, auch im Deutschen nebenbei. 9 und neu. Darum waren wir alle 9 Monate plus minus im Bauch unserer Mutter. Und jedes Kind muss 9 Monate im Bauch seiner Mutter bleiben, ob sie passt oder nicht. Plus minus natürlich. Weil 9 wie immer bedeutet, Kurt Benfeld ist ja auch ein Mensch, der sich mit Numerologie beschäftigt, immer etwas Neues kommt in die Welt. Und darum hat er 9 Seligpreisungen. Lukas braucht diese tiefe Symbolik. Lukas hat 4 und 4, das können wir nachher noch ansprechen. Oder wenn Sie wollen, können wir es kurz ansprechen. Warum hat Lukas 4 und 4 übrigens? Lukas hat 4 Seligpreisungen und 4 Weherrufe. Wer hat eine Idee, warum braucht Lukas erstens Weherrufe, die der Matthäus nicht hat, und warum braucht er 4 und 4? Wer weiß, was 4 in der alten jüdischen Numerologie bedeutet, Bruder?
Die kosmische Ordnung.
Die kosmische Ordnung. 4 ist immer das Welt. 4, wir haben 4 Richtungen, 4 Himmelsrichtungen, wir haben die 4 Jahreszeiten, wir haben die vier Leidenschaften bei den großen Griechen und wir haben die 4 Elemente. 4 ist immer das kosmische Geschehen. Und Lukas ist ja derjenige, der sich an die Welt wendet. 4, genau, haben wir auch in der Hand gehabt, die 4 Finger, die der einen Finger gegenüberstehen in der Kabbala. Also Sie können notieren, für mich den Juden Yuval Lapide, meine Deutung, Kurt, 4 und 4 heißt, erstens muss es ausgeglichen sein. Lukas braucht so etwas, was im heidnischen Denken immer Ausgleich bedeutet. Die Heiden, die zu ihm kommen, brauchen so etwas, was die Griechen nennen Ausgleich, ein Ausgleichsdenken. Matthäus braucht das nicht, ein Jude braucht keinen Ausgleich. Die Menschen, die zu Matthäus kommen, sind sehr klare Juden und denen reicht es, wenn 9 kommt. 9 ist eine kräftige Zahl und deftiger Inhalt, das reicht das. Lukas will andere Menschen erreichen, auch Juden. Aber primär Heidenchristen, auch wenn er selbst Jude war, das spielt keine Rolle. Und Heiden brauchen so dieses mathematische Empfinden. Da ist etwas nicht im Gleichgewicht, wenn es nur 4 positive, aber nicht 4 negative Aspekte gibt. Darum braucht Lukas im Gegensatz zum Juden Matthäus, Lukas war nach meinem Dafürhalten auch Jude, darum sage ich gerne der Jude, Lukas braucht im Gegensatz zum Juden Matthäus dieses typisch griechische Ausgleichsdenken. Darum 4 und 4. Und die Zahl 4 selbst heißt ja kosmische Erscheinung. Alles muss in der Welt erreicht werden. Lukas will ja auch die ganze Welt erreichen, will ja nicht nur bei Juden erreichen. Der will die ganze damalige Welt erreichen. Alle sind auf dem Feld versammelt. Alle. Alle werden dort erreicht. Und darum 4 und 4. Und er will eben auch durch die Weherrufe, durch die Androhungen, wie ich sage, der Unseligpreisungen zum Ausdruck bringen, dass es ihm sehr ernst ist. Und er braucht auch so etwas wie eine Drohung, weil die Heiden sonst Gefahr laufen, wieder rückfällig zu werden, wenn sie nicht den neuen Weg annehmen und wieder in ihren alten Götzendienst verfallen. Deswegen braucht er eine gewisse Spitze, nämlich in Gestalt der Wehrrufe, damit sie sich dessen bewusst werden, dass es sehr ernst ist. Es ist sehr ernst, was er ihnen zu bieten hat, Jesus. Und wenn sie das nicht ernst nehmen, diesen neuen Weg, dann droht Gefahr, dass sie eben abgleiten und diesen Verlust sehr herb spüren müssen. Der Jude Matthäus braucht das nicht, weil Juden nicht so gestrickt sind, modern Deutsch gesprochen, dass man ihnen ständig mit der Peitsche kommen muss. Sondern wenn man ihnen anhand von 9 sehr klaren Sentenzen vermittelt, dass etwas Großes ansteht, und bei Matthäus kommen ja noch andere Worte nachher, die sehr hart sind, dann reicht das einem Juden. Ein Juden braucht nicht diese äußere Kosmetik von 4 und 4. Das braucht er nicht. Das brauchen eher Heiden aufgrund dieses griechischen Ordnungsdenkens. Der Jude kriegt mitgeteilt durch sehr deutliche und wie Sie wirklich schön gesagt haben, Cordatio Benevolentiae und was unser Freund Gernot der Salzburger sagte, es soll Ihnen dargestellt werden, dass es um etwas ganz Großes handelt. Und sagen Sie nochmal Ihren schönen Gedanken mit Pharao, damit wir den nochmal hören.
Jesus ist der neue Mose, der praktisch das Volk herausführt aus der Gefangenschaft.
Ja, und warum der Arom die Wegweisungen dazu? Was hat er, versuchen Sie die Brücke zu schlagen zum Pharao, Wegweisungen und Pharao?
Ja, Mose führt die Israeliten aus der Gefangenschaft heraus,
ja,
und führt sie in ein neues Leben praktisch hinein.
Einverstanden.
Ja. Ein neues Leben.
Das ist die schöne Brücke. Dankeschön, Bruder Gernot. Für die Hörer und Hörerinnen,
Moses ist der Mann, der nach dem Auszug aus Ägypten den Kindern Israels die wunderbare Lehre, die Tora vermittelt. Exodus 20, Deuteronomium 5. Das ist das Herzstück des Judentums. Jesus kennt seine Juden, sein Judentum natürlich. Das Herzstück des Judentums, das Jesus lebt und lehrt, sind die 10 Gebote, die sogenannten Gebote. Eigentlich heißt es 10 Worte. Und das ist das Herz des Judentums, auf dem baut sich das gesamte Judentum des ersten Jahrhunderts auf. Und darum will er zum Ausdruck bringen, was für eine Seligkeit, was für ein Glück, wir werden das Wort gleich noch näher erklären, diese Seligkeit. Was für ein Glück, was für ein Geschenk es ist, wenn man im Geiste dieser Tora leben darf. Und das ist gerade, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, in einer Zeit der Unterdrückung, des Leidens, römische Diktatur herrschte ja im ersten Jahrhundert, eine ungemeine Beschwichtigung und Wohltat. Das ist nämlich der kleine Unterschied, der kleine große Unterschied zwischen der Situation der Kinder Israels in der Wüste, als sie die 10 Gebote bekommen, und der Situation Jesu im Heiligen Land. Die Kinder Israels im Jahre 1400 vor, als Mose die Tora vergibt, sind frei, wurden ja befreit aus Ägypten. Die sind ja in der Wüste, die haben ja den Exodus hinter sich. Nicht so die Juden zur Zeit des ersten Jahrhunderts, die stecken ja noch voll im Exil. Das ist der große Unterschied. Die Juden im ersten Jahrhundert sind ja voll unter der Besatzung der Römer. Da ist ja noch kein Exodus, da ist ja noch pures Exil. Das Judentum, das denke ich, wissen auch unsere Radiohörer und Hörerinnen von Radio Maria, das Judentum im ersten Jahrhundert ist unter einer strengen diktatorischen Besatzung, nämlich der Besatzung unter Pontius Pilatus und dem römischen Imperium Romanum, das römische Weltreich. Und da geht es den Juden mitnichten gut. Die sind noch in Ägypten, die sind in ihrem neuen Ägypten. Das Ägypten zur Zeit Jesu heißt Imperium Romanum, eine römische Diktatur, unter der die Juden massiv leiden. Und wie Radio Maria Hörer und Hörerinnen wissen, kommt es ja im Jahre 66 nach, zu einer Eskalation der jüdische Krieg. Das weiß jeder gebildete Christ heute. Im Jahre 66 explodiert die jüdische Unzufriedenheit, Unbefriedigtheit, weil die Juden, ich sage bewusst die Juden, weil es wirklich die Masse der Juden ist, spüren, so kann es nicht weitergehen. So nicht. Die Juden leiden wie die letzten Juden in der Nazi-Diktatur. Ich möchte das mit Nazi vor 70 Jahren vergleichen. Die Römer drehen die Daumenschraube immer enger an und die Juden werden ausgebeutet, erniedrigt und öffentlich beschämt. Und da kommt es zur Eskalation. 600.000 Juden werden vernichtet, schreibt Josephus Flavius in seinem weltberühmten Werk, der jüdische Krieg. So dass Jesus in einer Zeit lebt, das müssen wir ganz klar aussprechen, vor Augen führen, die sehr blutig ist. Da ist noch ein Ägypten am Werk, da ist noch nicht der Exodus. Mose spricht ja nach dem Exodus in der Wüste. Darum braucht er solche sogenannten Zuckerl, wienerisch gesprochen, braucht er keine Zuckerl oder Zuckerbrot, braucht er nicht. Jesus braucht das, denn er will den Menschen, das wird nämlich gleich der Inhalt unserer Auslegung sein, er will den Menschen in dieser sehr harschen, harten Zeit sagen, dass er ein großer Lohn auf sie wartet, wenn sie durchhalten und nicht kapitulieren vor den Römern, die sie vernichten wollen, die sie einfach vernichten wollen. Und sie wissen, wie gesagt, wenn wir das festhalten, im Jahre 72 fällt Masada, wer in Israel war, wer war von ihnen in Israel, wissen sie ja. Wie Israel kennen sie. Masada, die letzte Festung, auf der letzte Aufstand war gegen die Römer, blutiges Ende. Und im Jahre 70 fällt der Tempel. Katastrophe pur. Holocaust! Im Jahre 70 fällt der Tempel, Bruder Georg. Im Jahre 72 fällt Masada, das Judentum ist am Ende. Auschwitz 1945, die Lager werden befreit, nur noch nackte Körper, ausgemergelt. So war es im Jahre 70, 72. Und dann gibt es noch eine Nachspeise, in Anführungszeichen. 135 nach kommt es noch zu einer weiteren Eskalation, nämlich die letzten Juden, die gerade noch leben durften, der Bar Kochba-Aufstand. 135 nach, für unsere Radiohörer, kommt es zu einem letzten wahnsinnigen Aufstand von Bar Kochba. Das war ein großer Held im Judentum in Israel, der gerade noch überleben durfte. Und der wird auch durch Hadrian blutigst niedergeschlagen. So dass Jerusalem am Ende ist. Daraufhin wird ja auch Israel in Palästina genannt. Hadrian benennt ja das Heilige Land um. In Palästina, seitdem ist der Begriff überhaupt entstanden, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen. Palästina ist ein Begriff, den nicht die Araber geprägt haben, sondern den Kaiser Hadrian. Im Jahre 135 dem Heiligen Land vergibt, weil er sagen will, das Judentum hat abgedient. Schluss mit diesen Scheißjuden. Salopp gesprochen. Ich sage das bewusst derb, damit unsere Hörer wissen, wie grausam die römische Diktatur war, damit Sie das wirklich wissen. Die römische Diktatur in den Jahren 35, 30 bis 135 war eine katastrophale, menschenverachtende Diktatur. Eine menschenverachtende Herrschaft. Und in dieser Zeit lebt Jesus. Das müssen wir ganz klar beim Namen nennen. Sonst verstehen wir nicht, was Jesus predigt. Sonst verstehen wir die Seligpreisungen nicht. Jetzt zum Wort selig. Das Wort selig ist eine Welt für sich. Im Hebräischen heißt es Ashrei. Und das habe ich dir vorhin gesagt, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Hörer und Hörer. Das Wort Ashrei ist ein so starkes Theologumenon, nennt man das. Eine theologisch befrachtete Vokabel, die nur ein Jude in ihrer Tiefe wirklich erfasst. Viele Christen lesen, selig ist. Und viele Engländer lesen, happy is the man who. Oder bienheureux, Französisch. Das trifft es nicht wirklich. Das trifft es nicht. Ich kann Hebräisch, Gott sei Dank. Ich kann sehr gut Hebräisch. Ich kann sowohl das heutige Hebräisch als auch das Bibelhebräisch zur Zeit Jesu. Und wenn ich dieses Wort Ashrei, könnt ihr es alle mal miteinander aussprechen, bitte. Einmal mit mir zusammen. Ashrei, alle. Ashrei. Noch einmal.
Ashrei.
Ich danke Ihnen von Herzen. Mein Herz geht auf, wenn Sie das so schön aussprechen. Wenn Sie dieses schöne hebräische Wort aussprechen, das heute jeder Jude, jeder ernstzunehmende Jude als hebräisches Original nennt, dann gehen bei mir Lichter über Lichter auf, Kronlichter, wie in der Wiener Staatsoper. Das ist nicht so ein billiges Wort, entschuldigen, wenn ich das sage, wie selig. Weil das deutsche Wort selig ist so schwach. Ist so schwach. Das Deutsche kann es einfach nicht wiedergeben. Ich werde Ihnen gleich eine Alternative anbieten, die ich mir ausgedacht habe, nachts um drei gestern. Als viele von Ihnen, ja, hier im Haus, als Frau Kobian und Frau Dr. Blumenkohl nachts zart von Engeln träumten, habe ich noch gearbeitet, Frau Dr. Blumenkohl. Und als Sie in der ersten Nacht schliefen, habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie kann...
Von dir geträumt.
Ja, genau. Ich hoffe gut.
Ich denke, dass du so schöne Träume
gehabt. Genau. Gestern Nacht um drei... Ich bin ein Nachtarbeiter, eine Nachteule, eine Nachtigall, habe ich mir überlegt, wie kann ich das Wort noch zutreffender übersetzen, als ich es eh schon wollte. Ich werde es Ihnen gleich sagen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das Wort selig ist schwach. So wie viele Worte eben in einer anderen Sprache nicht den wahren Kern eines Wortes, Herr Benfeld, wiedergeben, wie das Original. Das geht Ihnen ja auch so, wenn Sie, weiß ich, gut Englisch können und Sie lesen eine holprige Übersetzung aus dem Englischen. Ich lese immer gerne etwas in der Originalsprache. Ich kann ja auch die großen Weltsprachen perfekt. Und darum lese ich Englische Literatur, Französische Literatur, Spanische Literatur, Italienische Literatur lieber im Original, weil im Original schwingt einfach mehr Gefühl und mehr Tiefe, das wissen Sie ja, wenn Sie ein bisschen Sprachen kennen, als wenn Sie ein verwässertes Übersetzungswerk lesen. Das geht Ihnen auch bei Weltliteratur so. Und das hebräische Original, ich lese Ihnen gerade mal vor, die erste Seligpreisung auf Hebräisch. Ashrei aniyei haruach, ki lahem malchut hashamayim. Wenn ich das lese, gestern Nacht um drei habe ich es 10 Mal noch gelesen, damit ich Ihnen heute was liefern kann. Ich lese Ihnen nochmal auf Hebräisch vor. Spüren Sie mal, was in Ihrem Herzen passiert, auch wenn Sie kein Hebräisch können. Ashrei aniyei haruach, ki lahem malchut hashamayim. Da geht mein Herz auf bis Wien Innenstadt. Ashrei aniyei haruach, ki lahem malchut hashamayim. Verglichen mit dieser wahnsinnigen Tiefe der heiligen hebräischen Sprache ist das Deutsch einfach Mickey Maus Deutsch. Damit will ich nicht die Übersetzung verurteilen, sondern ich will Ihnen nur sagen, wie wichtig es ist, das Original zu lieben. Darum komme ich ja zu Ihnen und will Ihnen zeigen, es lohnt sich, mit Original sich zu beschäftigen. Jetzt will ich Ihnen sagen, was Ashrei wirklich bedeutet. Dieses Wort, das so mit selig wiedergegeben ist, das ist ja Lutherdeutsch. Sie wissen, Luther fing damit an. Das alte Luther im 16. Jahrhundert, der deutsche Protestant, hat zum ersten Mal die hebräische Schrift übersetzt ins Deutsche und er konnte eben nicht besser. Ich will ihn ja gar nicht verurteilen. Er hat das getan, was er im 16. Jahrhundert eben konnte. 1534. Aber heute sind wir ja weiter. Und heute lade ich ja alle Radio Maria Hörer und Hörerinnen ein, neue Übersetzungen, neue Varianten zuzulassen, um die Tiefe des Jesus, der ja nur Hebräisch konnte, zu verstehen. Jesus konnte kein Deutsch. Jesus sprach kein Salzburgerisch und kein Kärntnerisch und kein Steirisch. Das muss ausgesprochen werden. Jesus sprach muttersprachlich Hebräisch. Ich will es noch einmal sagen. Jesus sprach muttersprachlich Hebräisch und Aramäisch und mehr Hebräisch als Aramäisch. Das muss ausgesprochen werden. Er konnte kein Steirisch und kein Kärntnerisch und kein Württembergisch, nichts. Und kein Schwäbisch, gar nichts. Das waren für ihn völlig unbekannte Sprachen. Er konnte nur meine Muttersprache, beziehungsweise ich konnte seine, nämlich die heilige Sprache der Bibel, die eben Hebräisch ist. Und wenn Sie Ashrei sagen auf Hebräisch, dann ist das ein Ozean von Spiritualität. Ein Ozean von Gottverbundenheit, die werde ich ja gleich sagen, was ich dazu denke auf Deutsch. Und ein Ozean von Feingefühl. Das kann man so schlecht in eine andere Sprache rüberbringen. Happy im Englischen ist genauso unbefriedigend. In der King James Bibel steht, happy is the man who. Das ist genauso für den Müll. Dieses Wort happy ist so unpassend. Oder bienheureux auf Französisch. Spanisch habe ich gerade nicht im Kopf und Italienisch. Das ist alles wachsweich oder billig. Billa, billig. Und ich sage Ihnen als Ihr Jude, gestern Nacht um drei, als Frau Blumenkohl friedlich schlief und von Engeln träumte, habe ich mir gedacht, ich finde ein Wort, das auch nur annäherungsweise gilt. Und wissen Sie, was ich mir gedacht habe? Wer kann sich denken? Wenn du gestern für mich gebetet hast, nach Batya, was denkst du, was denken Sie, würde noch treffender passen? Ich will es Ihnen nicht sagen, sonst habe ich es ja schon verraten. Soll ich es Ihnen verraten? Ich habe ein Wort gefunden, erfüllt. Es geht nämlich um Fülle des Lebens. Wenn Sie bitte notieren, Dr. Yuval Lapide, Ihr jüdischer Freund, hat gestern Nacht um 3 ein eigenes Wort hier gezeugt, im Haus der Missionare vom kostbaren Blut. Und ich habe mich ganz lange gefragt, Batya, und ich habe gemerkt, wenn ich ein deutsches Wort kenne, das annäherungsweise, lieber Pater und Bruder und Freund Georg, dem nahe kommt, erfüllt, mit Bindestrich, aber erfüllt, nämlich die Fülle des Lebens mit Gott. Und das will er nämlich vermitteln. Darum sage ich, eigentlich müsste da stehen, Gernot, erfüllt sind die Armen im Gott, die Fülle werden sie kriegen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist für mich die annäherungsweise, Herr Benfeld, die annäherungsweise zutreffende Übersetzung. Erfüllt, rempli, fulfilled, denn es geht um Fülle. Und warum ist für mich das Wort Fülle so wichtig, habe ich mir gestern Nacht um 3 gesagt, weil die Menschen ja in einer Zeit der Nicht-Fülle leben. Die Zeit im Römischen Reich, liebe Radiohörer und Radiohörerinnen, ist geprägt von Mangel, ist geprägt von Entsagung, ist geprägt von Leid. Es ist eine grauenvolle Zeit im Römischen Reich. Du bist als Jude ein Stück Dreck, ein Nichts. Ein ekelhafter, primitiver Gottesanbeter. Aus der Sicht der Römer sind die Juden primitiv. Die beten einen Gott an, den man nicht anfassen kann. Die Römer beten ja alle ihre Götter an, die man anfassen kann im Pantheon. Und die Juden sind der Abschaum. Müssen ihre Kinder noch beschneiden. Das Glied des Jungen wird beschnitten. Wie grauenvoll in der Sicht der Römer. Sie wissen ja, der Römer ist der nackte Mann. Und die nackte Frau, ein Ideal. Man darf doch das Glied des Mannes nicht beschneiden. Und die Juden beschneiden das Glied ihres Jungen am 8. Tag. Das ist ekelerregend für die Römer. Nur, dass sie sich die Brisanz bewusst machen. Wie die Juden verhasst waren in den Römern. Bitte, ich möchte in aller Deutlichkeit unseren Radiohörern vermitteln, dass die Juden verhasst waren. Enfant terrible. Und darum war das eine Zeit des Mangels und des Leidens. Und da kommt Jesus, der große Jude, der wahnsinnig erleuchtete Jude und sagt, Leute, ich sage euch eins, am Berg steht da oben oder unten am Feld, ich sage euch eins, ich der Rabbi, dem ihr vertraut, es kommt eine Zeit und sie hat jetzt schon angefangen, nämlich das ist dieses Himmelreich, da werdet ihr eine Fülle haben, verglichen mit der dieser Mangel ein schlechter Witz ist. Das ist die politische Botschaft dieser Aussage. Und mein Vater hat schon vor 30 Jahren gesagt, die Bergpredigt bzw. die Berglehre ist ein politisches Manifest, wenn Sie das bitte notieren, auch für die Radio, für die lieben Radiohörer. Die Bergpredigt, die Berglehre ist ein politisches Manifest ersten Grades, aber natürlich chiffriert, weil die Römer das ja nicht durchschauen durften. Ich wiederhole, die Berglehre, sowohl die lukanische als auch die matthäische, ist ein politisches Manifest. Ein Bekenntnis zum Mut und zum Durchhalten und zum Festhalten an Gott in politischer Dimension. Und wer ein bisschen Griechisch kennt, weiß, dass das Wort Politik woher kommt? Von Polis. Polis ist die Stadt. Politik heißt nicht, dass sie jemanden in der ÖVP haben oder den Schacher in den Blauen, sondern das griechische Wort Polis bedeutet einfach, ich bin für meine Stadtbelange aktiv, wenn Sie das bitte notieren wollen. Das Wort Politiker heißt im Griechischen nicht jemand, der in der CDU bei uns in Deutschland oder bei euch in der ÖVP herumspringt durch Wien, sondern Politikos heißt einfach jemand, der sich um die Belange seiner Stadt kümmert. Ein Mann, der sein Format steht für die Stadt Nazareth oder Kapharnaum. Das ist ein Politikon, ein Soon Politikon, heißt im Griechischen ein gemeinwohlbedachter Mensch, wenn Sie es notieren. Ein Soon Politikon ist ein griechischer Begriff, und aus dem Griechischen haben wir ja all diese deutschen Worte. Politik und Demokratie. Und im Griechischen bedeutet Soon Politikon nichts weiter als ein Mensch, Mann und Frau, die sich um die Belange ihrer Kommune kümmern. Ohne Politiker im heutigen Sinn zu sein. Und darum sage ich, die Bergpredigt, die Berglehre, ist ein politisches, in Anführungszeichen, ein sozial relevantes Bekenntnis erster Kategorie. Gerne, bitte.
Nein, wir wollten rein.
Wer wollte was sagen? Ich glaube, gerne wollte was sagen. Wollten Sie was sagen?
Wer wollte das Wort rein? Ich bin gekommen, damit Sie das Leben.
Johannes 10, 12.
Genau.
Wunderbar. Dankeschön, Herr Penfeld.
Ja, es ist ja nicht nur politisch, sondern es ist, hat ja auch eine menschliche Ebene. Ich darf an das Buch von deinem Vater erinnern. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten der Zeit, haben es mit ihrer Gesetzesauslegung dem einfachen Volk ja auch nicht einfach gemacht. Und wenn dann einer kommt und sagt, Mensch, du bist ein liebenswerter Mensch, aus dir kann was werden, da ist noch was drin, du bist Du bist es wert, geliebt zu werden.
Wunderschön.
Und nicht nur unterdrückt von allen möglichen Seiten.
Wunderbar.
Eine ganz, ganz große Sache.
Und darum heißt, Dankeschön, darum heißt die erste sogenannte Seligpreisung oder Erfüllungsbotschaft, wenn Sie bitte notieren, auch für Radio Maria Hörer und Hörerinnen, Dr. Lapide sagt, es sind eigentlich nicht Seligpreisungen, das ist so ein abgegriffener Begriff, mit dem man heute nichts anfangen. Ich denke, auch deine Nichte und dein Neffe können mit Seligpreisung nichts anfangen. Wenn deine Kinder fragst, was ist eine Seligpreisung, das kann kein Mensch mehr deuten. Das ist ein uralter, verstaubter Begriff, kann kein Mensch.
Aber ich finde das Wort nicht abgegriffen, deswegen ganz im Gegenteil, das hat was mit Seele zu tun, mit Anima, und da gibt es auch eine Verbindung etymologisch, ich will jetzt nicht abschreiben.
Aber das Hebräische geht noch weiter, Bruder, das Hebräische geht noch, ich weiß ja, aber wissen Sie, heute die Menschen im 21. Jahrhundert müssen sie ja versuchen, dort zu erreichen oder dort abzuholen, wo sie sind. Und wenn Sie heute jemand auf der Wiener Innenstadt sagen oder in Salzburg, beim Mozarteum sagen, ich preise dich selig, der zeigt dir doch einen Vogel und sagt, was willst du mir zeigen? Preisen. Das ist ja heute nicht mehr wirklich griffig. Aber darum bin ich dafür, den Begriff zu ersetzen. Ich meine, wenn jemand den Begriff behalten möchte, darf er ihn natürlich behalten. Ich will ihn ja nur ein Angebot. Ich will ja nicht irgendwas wegnehmen. Wenn ein Zuhörer von Radio Maria oder Sie sagen, ich brauche den Begriff und ich lasse ihn nicht los, lasse ich ihn ja. Ich will ja Ihnen nichts kaputt machen. Ich will Ihnen nur eine Alternative anbieten aus meinem reichen Schatz des Judentums. Sie entscheiden, was Sie nehmen. Wenn Sie sagen, nein, ich will nicht, dann nicht. Ich sage Ihnen, für mich ist das Wort Erfüllung ein so tiefes Wort, das man sowohl im 16. Jahrhundert als auch heute benutzen kann. Und das entspricht aufgrund meiner sprachlichen Kenntnisse mehr dem hebräischen Original als dieses eher so verzuckerte, so verträumte Seligpreisen. Das Wort selig hört sich wunderschön an, aber es ist heute nicht mehr so wirklich greifbar. Was ist schon Seele? Welcher Mensch kann heute mit Seele was anfangen? Heute zählt ja nur noch so Geist, Geist, Geist und so weiter, wiewohl die Seele für mich wichtig ist. Keine Frage, die Seele ist das Herz des Menschen. Aber welcher Mensch kann heute wirklich etwas mit diesem so zarten Begriff wie selig, ich bin selig, wirklich anfangen? Wenn Sie das Kindern heute auf der Straße sagen, du deinem Neffen, der zeigt dir doch den Vogel, wenn du sagst, ich wünsche dir alle Seligkeit dieser Welt. Das ist so weltfremd geworden. Und wie gesagt, mein Argument, es trifft nicht wirklich das hebräische Original. Das, lieber Bruder, ist mein Kernargument. Ich habe ja nichts gegen die deutsche Sprache. Ich liebe deutsche Sprache wie meine anderen Weltsprachen, die ich spreche. Aber ich will trotzdem das hebräische Original, darum geht es mir ja.
Kann man sie lateinisch sagen? Beatus vir, quisimus dominus, nicht?
Das ist ein anderes. Das ist mir auch zu schwach. Ich brauche dieses Wort, was, wie sagt man auf lateinisch, voll plenus, plenus. Ich brauche dieses Wort für erfüllt. Beatus, klar, das ist das Klassische. Aber es ist mir zu wenig. Dieses Wort aschrei, das ich ja aus dem Hebräischen atme, dass ich ja im Schlaf kenne, und das Alte Testament hat es ja voll. Übrigens, im Ersten Testament kommt das ja tausendmal vor. Das ist ja ein Begriff, den Jesus, wenn Sie das bitte notieren, aus dem Ersten Testament nimmt. Das ist ja nicht ein Begriff, den er erfunden hat. Dieses Wort Aschrei, und jetzt frage ich Sie, weil wir gerade dabei sind, welches große Buch beginnt mit diesem Wort? Jetzt gehen wir mal ganz fest zur Sache. Es gibt, liebe Radio Maria Hörer und liebe Radio Maria Hörerinnen und liebe Teilnehmer in Salzburg-Eigen, es gibt ein Buch im Ersten Testament, ein gewaltiges Buch, das jeder Christ kennt. Das genau mit diesem Wort anfängt, und welches Buch meine ich, liebe Damen? Psalm 1 natürlich. Glückselig ist der Mann, der nicht im Rat der Bürger bin. Kein geringeres Buch, Frau Dr. Blumenkohl und die anderen, kein geringeres Buch als Psalm 1. Erster Satz im großen Buch der Psalmen, das jeder Christ kennt, fängt an mit glückselig ist der oder glücklich ist der Mann,
Aschreiischer. Ja, wird wie Timet Dominus.
Genau. Nein, glücklich ist der Mensch, der nicht ging im Rat der Bösewichte. Vorsicht. Böse, glücklich ist der Mann, der nicht ging im Rat der Frevler. Aschreiha isha shaloa lachbats abdeschrei. So fängt der Psalter an, bitte, meine Damen, meine Freunde und Freundinnen. Das heißt, wenn Sie bitte notieren, Jesus greift auf uraltes jüdisches Wissen zurück, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen. Jesus kennt seine Juden und die Juden kennen ihre Schrift, wenn Sie es bitte festhalten. Dieses Wort Aschrei im hebräischen Vierbuchstaben, Aleph, Shin, Resh, Yud, kommt in der hebräischen Bibel locker 100-mal vor. Und kein geringeres, noch einmal für unsere Radio-Maria-Hörer, kein geringeres, Kurt Benfeld, als der Psalter, den jeder Jude nachts um 3 kennt und morgens um 7. Die Juden kennen ihre Psalmen auswendig. Das ist das große, sozusagen, rhetorische Glanzwerk des Judentums neben den 5 Büchern Mose. Und noch dazu der erste Psalm, bitte. Nicht der 97. oder der 118. Der erste fängt damit an. Der erste fängt damit an, Gernot, selig oder eben, wie ich sage, erfüllt ist der Mensch, der nicht ging im Rat der Frevler etc. Und jetzt merken Sie eben, wie Jesus anknüpft an seine jüdische Tradition, weil dieses Wort Aschrei, das kennt jeder Jude. Und jeder Jude, der damals am Berge Sinai stand, beziehungsweise am Berge eben in Galiläa, und die Leute bei Lukas waren, kannten das auch, das hat sich rumgesprochen. weil das so ein entscheidender Begriff war. Jeder Jude wusste, was Aschrei bedeutet. Da leuchten sofort die Psalmen auf. Übrigens, es gibt mehrere Psalmen. Es gibt etwa 25 Stellen in allen 150 Psalmen, in denen das Wort vorkommt. Das ist ein bekanntes Wort. Das ist ein Fachbegriff. Wir nennen das in der Theologie heute Terminus Technicus. Ich will Ihnen eben vermitteln, was Sie als Christen nicht wissen können, was ich Ihnen aber schenken möchte, dass Jesus, ich wiederhole für Sie alle, Jesus mit dieser Terminologie, mit dieser entsprechenden Wortwahl anknüpft, sich anreiht an uralte jüdische Begriffe, die im Ersten Testament, der einzig heiligen Schrift, die es ergibt, gängig waren. Und damit schließt sich eben ein Kreis für die Zuhörer. Die wissen, aller klar, wenn er mit diesem Wort anfängt, mit Aschrei, knüpft er an die Psalmen von König David. Ein gebildeter Mensch weiß das. Ein gebildeter Mensch muss nur ein Wort hören und ist im Bilde. Und Ihnen muss ich das sagen, beziehungsweise darf ich es sagen, hier in Österreich und in Deutschland, wer auch immer zuhört, weil ich Sie damit eben bereichern will und Sie damit in das Bild setzen will, dass Jesus nicht etwas abschaffen will, sondern er anschaffen will, nämlich seine neue Sicht oder seine erweiterte Sicht, aber die nicht replacementmäßig ist, die nicht irgendwas Altes ersetzen will, sondern anknüpft da, wo König David, Jasna, und da, wo Moses aufgehört hat, setzt er an und führt fort. Sonst würde er nicht dieses wunderschöne Wort benutzen, noch dazu neunmal. Und jeder Jude, der das Wort hört, ist völlig im Bilde. Aber sowas von total im Bilde, der könnte nicht mehr im Bilde sein. Und jetzt zur ersten sogenannten Seligpreisung. Selig ist sie, die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Das ist auch etwas, was wahnsinnig verzerrt wurde. Was sind Arme im Geist, die Dame? Was sind Arme im Geist?
Einfache Menschen. Also nicht so gebildet wie Pharisäer.
Nein, muss ich korrigieren. Das wird oft gesagt. Das ist leider nicht böse sein, muss ich korrigieren. Das wird oft gesagt, wenn ich in einer Prüfung die Frage stelle, was sind Arme im Geist, das sind die Minderbemittelten oder die Ungebildeten. Muss ich sagen, nicht richtig. Man muss natürlich wissen, was eine Jehruach sind. Da muss man einfach wissen haben. Da kann man nicht nach dem Gefühl, nach dem berühmten Bauchgefühl, verstehen Sie mich nicht falsch, aber da kann man nicht nach dem Bauchgefühl sagen, ich denke, es ist so oder ich fühle. Da muss man einfach wissen haben, wie in Mathematik a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Denn die Armen im Geist sind im ersten Jahrhundert ein fester Begriff. Da Jesus meint eine ganz bestimmte Typisierung von Menschen. Wer hat eine Idee? Bitte, Herr Sommer.
Was könnte das sein, Bruder Sommer? Trau dich mal, du Jude. Im Herzen, du Jude.
Vielleicht ein verhärteter Mensch.
Bitte?
Ein verhärteter Mensch.
Nein. Rabbi ist unbefriedigt. Ich bin noch nicht befriedigt. Arme im Geist ist ein fester Begriff, den man kennen muss. Ist nicht schlimm, aber ich will noch was hören. Matthias aus Deutschland. Was vermutest du? Was hast du immer verstanden unter Arme im Geist? Wir müssen das sauber klären. Nicht nach Bauchgefühl.
Nicht überheblich.
Ja, ja.
Die sich vom Geist führen lassen.
Einwandfrei. Sehr schön, danke. Noch mehr. Wen meint ihr? Denken Sie daran, wir sind immer noch in der römischen Besatzung. Menschen leiden wie wild. Die Juden werden in den Dreck getreten. An die spricht er ja an. Was meint er damit, Bruder Gernot?
Demütig.
Demütig, wunderbar. Demütig. Wenn Sie es bitte notieren, demütig, genau. Ich danke Ihnen sehr, Hamburg. Dampel, wenn Sie bitte notieren, Matthias, das sind die Armen im Geist, heißt diejenigen, die im Geist sich arm, klein, schwach, zerbrechlich machen. Damit meint er diejenigen, die im Römischen Reich leiden. Das ist eine Umschreibung, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen, eine Umschreibung für die Leidenden in der römischen Besatzung im Heiligen Land. Er kann ja das nicht direkt beim Namen nennen, sonst kriegt er sofort Schwierigkeiten mit der Diktatur oder mit der Zensur. Sie haben bitte notiert, Freunde, dass die Bergpredigt ein Manifest ist, ein politisches Manifest ohnegleichen. Aber es ist chiffriert, Kurt Benfeld. Es ist chiffriert, es darf hier nicht beim Namen genannt werden. Wie Menschen in der Nazizeit, die ja auch Dokumente schreiben, Widerstandspapiere, aber natürlich auch verpacken, hinter Klauseln, damit sie nicht in Hitler in der Gaskammer landen. Und wenn Jesus sie sagt, ihr Leidenden unter Rom, ist er sofort am Schafott, beziehungsweise am Kreuz, aber ruckzuck. Darum verpackt er das eben mit Aniyei Ruach und das sind die Demütigen. Damit meint er natürlich die Juden, die wissen, dass sie leiden um Gottes Willen. Das sind Menschen, die um Gottes Willen leiden und bereit sind, lieber im Geiste eben sich zurückzunehmen, zu schlucken, zu ertragen, obwohl sie eigentlich in ihrem Land sind und sich zu Hause fühlen sollten und stolz und dankbar sein sollten. Aber sie dürfen sich, weil die Römer in das Leben zur Hölle, zur römischen Hölle machen. Und die umschreibt er und sagt, ihr werdet eine Fülle bekommen und die fängt jetzt schon an, ihr, die euch klein machen müsst, weil die Römer so ekelhaft sind, weil die Römer euch erniedrigen und euch brüskieren, jeden Tag aufs Neue. Ihr werdet eines Tages in der Fülle dastehen und dann eben, ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn Sie jetzt muss ich auch fragen, was bedeutet Himmelreich? Da wissen auch viele nicht, viele denken, das ist das Reich im Himmel, das stimmt aber nicht. Ich habe neulich mal eine Umfrage gemacht in einem großen Seminar und ich habe gefragt, was verstehen Sie unter Himmelreich? 90% meiner Teilnehmer sagen, das ist das Reich oben im Himmel. Ist völlig falsch.
Unten durch. Was ist nämlich das Himmelreich? Wer weiß, was die präzise, zutreffende Antwort ist, wenn Sie in einer Bibelprüfung in Amerika oder in Israel gefragt werden, was ist Malchut HaShamayim wörtlich? Wer hat eine Idee? Michael Sommer, was ist die befriedigende Antwort, die allein zutreffende Antwort für Himmelreich? Kurt Benfeld.
Wer hat eine Idee? Nicht das reiche Himmel. Das ist was? Wo oder unten? Die einzige richtige Antwort, die in einer Prüfung akzeptiert wird, und zwar weltweit, nicht nur in Österreich, ist, das ist das Reich nach den himmlischen Standards hier auf Erden, wenn Sie das bitte notieren. Und Himmelreich, Himmel ist eine Umschreibung für Gott, der Himmel steht immer für Gott. Und Himmelreich bedeutet das Reich, das Gott, der den Himmel verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes, hier auf Erden haben will. Denn Gott will jetzt ein Reich hier unten aufbauen, nicht oben im Himmel. Im Himmel hat er ja schon sein Reich. Das Himmelreich bedeutet das Reich nach den himmlischen Prinzipien hier unten in Israel im Jahre 33. Nur diese Antwort ist richtig. Da muss man Wissen haben, da kann man nicht nach Gefühl arbeiten. Und darum komme ich ja als ihr Jude zu Ihnen, weil ich Ihnen das Wissen schenken will. Ich wiederhole, die Armen im Geiste sind Menschen, die demütig sind, die sich arm machen, die bereit sind, im Geist sich wirklich erniedrigen zu lassen, bespucken zu lassen durch die Römer, sich anschreien zu lassen, jeden Tag auf dem Marktplatz in Jerusalem. Weil sie wissen, wir tun es, um durchzuhalten und weil wir an unserem Judentum mehr festhalten als am Götzendienst der Römer. Das sind die Armen im Geist. Nur das ist die richtige Definition, die ein Professor erlaubt. Alles andere ist unten durch. Und das andere, was Sie sauber definieren müssen, liebe Radio Maria Hörer und liebe Radio Maria Hörerin, ist dieses Himmelreich. Das ist nicht ein Reich oben im Himmel, sondern es ist ein Reich, das nach den himmlischen Standards, nach der Gott, der im Himmel thront, hier unten, hier auf dieser Erde haben will. Und wenn Sie es bitte notieren, das ist die Antithese zum Römischen Reich. Da sind wir schon an einem ganz wichtigen Punkt heute Abend angekommen. Es ist eine Antithese zum Römischen Reich. Römerreich versus Himmelreich. Das ist mein ganz wichtiger Punkt, liebe Teilnehmer. Ich wiederhole, Himmelreich ist nicht einfach so ein billiger Spruch. Viele denken, das wissen die viele nicht. Himmelreich ist eine Antithese zum Römischen Reich. Und das hat Jesus durch eine kunstvolle Formulierung ausgedrückt, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen. Das ist nämlich die Kunst dieses großen Juden Jesus von Nazareth. Worte zu nennen, ohne sich in Lebensgefahr zu bringen. Denn wenn er zu weit geht, landet er sofort am Kreuz, aber in 3 Minuten. In 3 Jahren landet er ja eh, im Jahre 33. Aber er will noch nicht am Kreuz landen, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und darum Himmelreich, das Reich auf Erden, ein neues Reich, wie Gott es möchte unter uns, nach seinem Gerechtigkeitsempfinden und nicht nach der Tyrannei der Römer. Und das ist eine Antithese, nenne ich es, zum Römerreich. Römerreich versus Himmelreich. Die Römer arbeiten nach blutiger Diktatur und Unmenschlichkeit. Und Jesus sagt ihnen, Jasna, es kommt eine Zeit, und sie hat schon angebrochen, wenn ihr daran glaubt, da wird es was ganz anderes geben. Dann wird Gott regieren. Dann werden wir Priester regieren. Dann werden die Leviten regieren. Und Sie können aufschreiben, dazu ist ein Beleg, Exodus 25, 8. Frau Ulrike liest uns gerade mal vor den berühmten Satz, der dieses ursprüngliche Himmelreich zum Ausdruck bringt, ist Exodus 25, 8. Schau mal kurz nach. Da kommt das Wort zum ersten Mal vor. Exodus, natürlich im Ersten Testament, es gibt ja noch eine Schrift zur Zeit Jesu, 25, 8. Meine Assistentin, Ulrike Repovot, liest vor.
Exodus
25, 8, was hast du?
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten unter ihnen wohne.
Mhm. Noch ein Satz dazu?
Genau, noch den. Durchaus, wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und aller ihrer Geräte zeigen
werde. Genau, dann nehmen wir nochmal den einen Satz von 25,8, nochmal den Satz. Nochmal den einen, den du vorgelesen hast.
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten
unter uns. Genau, Gott will mitten unter uns wohnen, das ist die Idee. Gott will mitten unter uns wohnen. Wir sollen zwar Gott ein Heiligtum errichten, aber er will in unserer Mitte wohnen. Das ist die Besonderheit dieses Satzes. Wir dürfen zwar Gott ein Heiligtum errichten, ein Tempel, aber Gott will letztlich in unserer Mitte wohnen. Er will in unseren Herzen eben. In unseren Herzen und wie Martin Buber sagt, immer im Zwischen von Menschen. Das ist die Antithese zur römischen Diktatur, bei der es ja nicht um Gott geht, sondern nur um Götzen. Darum ist dieser Satz der Krongedanke, den Jesus vor Augen hat. Nämlich Menschen geben Gott Raum und nicht dem römischen Pantheon bzw. der römischen Diktatur. Zweite Seligpreisung kurz. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Ist auch erfüllt, wie gesagt. Wer sind denn die Trauernden, Gernot aus Salzburg? Wer sind die Trauernden konkret genannt? Das sind die? Wer sind die Trauernden?
Die Juden natürlich, das sind lauter Umschreibungen, wenn Sie bitte notieren, auch für Radio Maria Hörer und Hörer. Das sind die Juden, weil sie trauern, ob der Zustände, der katastrophalen Zustände im Judentum des ersten Jahrhunderts, weil die Römer Verbrecher sind. Das müssen wir beim Namen nennen, liebe Freunde und Freundinnen. Die Trauernden sind die Juden, die erniedrigt werden. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Nicht, weil sie Todesfälle in der Familie haben, das ist uninteressant, sondern weil sie leiden durch die Römer. Und Jesus sagt ihnen durch die Blume, es kommt der Tag und er hat schon angebrochen. Da werdet ihr getröstet werden. Die Tröste, tröstet mein Volk, steht in Jesaja 40. Schreiben Sie auf Jesaja 40, 1. Tröste, tröstet mein Volk, sagt schon ein großer Mann, 800 Jahre vorher, als die Juden ja auch litten unter der Okkupation fremder Mächte. Tröste, tröstet mein Volk nach Ramu Ami. Sie merken, welche Parallelen zum ersten Testament im zweiten Testament vorliegen. Jesus setzt fort, wenn Sie es notieren. Jesus knüpft da an, wo Moses, wo Jesus und wo Jesaja und wo Elia aufhört und setzt es fort und wendet es auf seine Zeit mit ihren bitteren Erscheinungen an. Das ist die Größe des Juden Jesus. Und er arbeitet mit lauter Begriffen, die die Juden kennen und lieben aus ihrer Heiligen Schrift. Trost, Himmelreich. Selig im Sinn von Oscher, das kennen die Juden, diese Begriffe kennen die Juden. Sie wissen nicht, dass sie die Juden das kennen, ich weiß das aber, weil ich die Literatur ja kenne aus der damaligen Zeit. Und ich kenne auch den Midrasch und das möchte ich Ihnen in Österreich mitteilen, dass die Juden, die zur Zeit Jesu das hörten, sei es auf dem Berg, sei es auf dem Feld, sofort Assoziationen haben an Jesaja, an Josef, an Mose und an den Psalter David. Da gehen ihnen Lichter über Lichter auf und sie sehen in Jesus genau das, was ich auch in Jesus sehen darf, nämlich einen gigantischen, großen Meister, der in der Tradition seiner Lehrer die Fortsetzung der Lehre verkündet. Dritte Seligpreisung. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Wer sind die Gewaltlosen? Ulrike, das sind die? Die Juden, die eben keine Gewalt, immer wieder die Juden, schreiben Sie es auf. Das sind die Juden, die Bevölkerung Judäas und Samarias und Galiläas, die leiden, weil sie keine Gewalt haben dürfen, weil sie Wehrlose sind. Und sie werden das Land erben, das will ich Ihnen auch erklären, das Land erben heißt das jüdische Land. Sie werden wieder Hausherrn im Land sein. Das ist ein eminent politisches Bekenntnis, Kurt Benfeld. Sie werden wieder Hausherrn im Land sein. Das ist die Bedeutung. Sie werden das Land erben. Denn wer herrscht im Land, Ulrike? Die Römer. Mit Gewalt. Schreiben Sie auf, das ist wieder antithetisch, Jasna. Einerseits die gewalttätigen Römer, die Hausherren spielen. Überall ist ja Pontius Pilatus, überall sind die Präfekten. Und die Juden im eigenen gelobten Land sind ja Fremde geworden. Und werden jeden Tag gedemütigt, dass es zum Himmel schreit. Und da kommt dieser große Jesus, dieser erleuchtete Mann und sagt, Leute, die Stunde der Römer, die Zeit der Römer ist gezählt. Die Stunden sind nur noch wenige, da kommt es zur Veränderung. Er macht ihnen Mut in einer unermesslich leidvollen Zeit. Und darum sagt er, es wird etwas anderes kommen. Diejenigen, die jetzt leiden, die auf Gewalt verzichten, die werden eines Tages wieder Hausherren sein in ihrem alten, angetrauten und gelobten Land. Fünfte sogenannte Seligpreisung. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Was meint dieser Satz? Jetzt müssen wir ein bisschen über die Gerechtigkeit im Judentum sprechen. Wie heißt die Gerechtigkeit im Judentum, Kurt?
Gerechtigkeit. Ich bin Zedekiah. Du weißt, ich bin im Moment schlicht.
Die Zedaka, schreiben Sie es auf, die Zedaka, Buchstabierer für Radio und Maria Hörer. Zedaka schreibt sich Zeppelin, Emil, Dora, Anton, Konrad, Anton. Das ist ein wichtiger Begriff, den Sie natürlich im Hebräischen kennen müssen. Weil Gerechtigkeit im Zeppelin, Emil, Dora, Anton, Konrad, Anton, Zedaka, Jasna. Und wer weiß, was das Wort Zedaka im Hebräischen zur Zeit Jesu und zur Zeit Mose bedeutet, im Gegensatz zum Deutschen? Das Wort Gerechtigkeit ist schwach. Ja, genau. Ja?
Barmherzig.
Ja, noch mehr, was bedeutet Jasna? Warte.
Barmherzig.
Bitte? Genau, und vor allem konkretes Tun, wenn Sie bitte notieren. Gerechtigkeit bedeutet im Gegensatz zu Justitia im Griechischen, im Lateinischen und Dikaiosyne im Griechischen, eine getane Menschlichkeit, wenn Sie notieren. Eine getane bzw. zu tuende Menschlichkeit. Das ist genau das, was die Römer ja nicht tun. Die Gerechtigkeit bedeutet nicht nur die Justitia, die mit dem Waagstein dasteht, gleiches Recht für alle, dieses theoretische Geschwätz, sondern Zedaka im Judentum und Jesus sprach Hebräisch und dachte Hebräisch. Und fühlte Hebräisch, da kannte kein Wort Deutsch, da kannte kein Wort Französisch und kein Wort Bayerisch, da konnte nur Hebräisch. Und das will ich Ihnen ja transportieren als Jude. Dieses Wort Tzedaka hat nichts mit Justitia, mit Rechtsempfinden zu tun, so rein theoretische Paragraphenreiterei, sondern Tzedaka, Gernot, bedeutet, gib jedem Menschen das, was dem Menschen gebührt. Und sei, was jetzt in Deutschland passiert bei uns, wir haben doch Ausländer, die Asylanten, was jetzt in Deutschland passiert, ist ohnegleichen, Batja. Was wir in Deutschland, was diese Münchner leisten, seit 1. August, seit 1. September, was in Deutschland passiert, ist bahnbrechend. Jeden, bitte? Na gut, aber bei uns in München noch mehr. Ich habe gehört, bei euch ist nicht so wie die wollen ja gar nicht bei euch bleiben, die Leute. Die wollen doch zu Mama Merkel. Die schreien im Fernsehen, Mama Merkel, Germany, Germany. Die schreien das doch im Fernsehen. Die wollen alle zu Mama Merkel. Warum? Weil Mama Merkel und auch die Bürger Münchens eben, nicht nur die Mama Merkel, sondern die Münchner öffnen ihre Herzen und das hat es in der letzten deutschen Geschichte seit 70 Jahren nicht gegeben, Batja, nämlich dass Menschen ihre Herzen öffnen, auch ihre Portemonnaies natürlich, und diesen Menschen Geschenke geben, Mozartkugel, alles mögliche, was es da so gibt eben, und Pakete von Kleidern und Geschenken etc. Das ist Tzedaka, Batja. Tzedaka bedeutet, dass du dem Menschen, der da gerade stehst, das gibt, was er braucht, ohne dass du in Paragraphen nachschaust, was muss ich ihm geben und was muss ich ihm nicht geben. Das ist das Verständnis von Tzedaka, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, liebe Teilnehmer in Salzburg-Eigen. Tzedaka, notieren Sie bitte, bedeutet, ich gebe dem Menschen, der vor mir steht oder vor mir zusammenbricht, das, was er braucht, ohne dass ich in irgendwelchen billigen Paragraphen herumblättere und schaue, er muss das bekommen und nichts anderes. Und das, was in unserem Deutschland derzeit passiert, seit 1. September, ist beispiellos. Das ist in Österreich noch nicht so passiert, muss man ganz klar aussprechen. So deutlich noch nicht. Die Münchner, unsere deutschen Münchner, haben beispiellos diesen Asylanten Geschenke über Geschenke über Geschenke gegeben. Und ich habe Zeugnisse, können Sie auch im Internet schauen, gelesen von Menschen, die genau diese Tzedaka praktizieren, von der Jesus spricht, nämlich nicht schauen, was muss ich tun, sondern schauen, was will und darf ich tun. Nicht nach Paragraphen rumreiten, sondern einfach auf dem Bahnhof rennen und Menschen geben, was ich gerade in meinem letzten Hemd und meinem letzten Schrank herausfinde. Und wenn ich noch die letzten Schokoladen einpacke, das ist beispiellos. Ich hatte Tränen in den Augen. Am letzten Donnerstag hatten wir eine Sendung in Deutschland. Das hätten Sie erleben müssen. Das hätten Sie in Österreich erleben müssen, was da in Deutschland in der Sendung kam. Das habt ihr noch nicht geleistet. Muss man ganz klar aussprechen. Das muss man einfach offen aussprechen. Das ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist genau das, was Jesus meint. Wenn du Menschen hast, die eben dürsten nach Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit wird ja unterdrückt durch die Römer, das notieren wir bitte. Die Römer legen keinen Wert auf Menschlichkeit, die Menschen sind dort unmenschlich, notieren Sie es bitte. Die Menschen zur Zeit Jesu, die Römer, die Machthaber sind unmenschlich, ungerecht. Da wird ein Jude einfach abgewirtschaftet, von der Straße weggejagt, wenn er nichts taugt. Ganz hochdeutsch. Und Jesus sagt, diejenigen, die hungern und dürsten, die ein Verlangen haben, weil sie es nicht gestillt bekommen, Batja, die werden gesättigt werden. Da hat er dieses schöne Bild von Hunger und Sattsein. So wie man einen Hunger hat nach einem Steak oder nach irgendeinem Essen, nach einer Mahlzeit, so wirst du einen Hunger haben nach Gerechtigkeit. Und wenn du diesen Hunger hast, und die Menschen hatten diesen Hunger nach Menschlichkeit, schreiben Sie auf, Gerechtigkeit ist praktizierte Menschlichkeit, wenn Sie es bitte notieren, auch für unsere lieben Radiohörer. Liebe Radio Maria Hörer, liebe Radio Maria Hörerin, Gerechtigkeit, Tzedaka im Judentum, bitte, ich rede ja vom Judentum, bedeutet gelebte und nicht nur geredete Menschlichkeit. Gelebte und nicht nur geredete Menschlichkeit. Und das machen die Römer eben nicht, die treten darauf mit Füßen, die Juden werden erniedrigt, man gibt ihnen keinen Anstand mehr, es gibt keine Menschlichkeit, es gibt keinen Respekt mehr. Und Jesus sieht das doch, er ist doch selber Jude. Er kriegt das doch zu spüren, was da läuft. Und darum sagt er, haltet durch diese alte Tzedaka, von der die Bibel spricht, das kommt ja auch aus dem Judentum, aus dem Ersten Testament, die wird wieder implementiert werden. Nächste, selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wiederum Antithese, wenn Sie es bitte notieren. Barmherzigkeit, wer weiß, wie das hebräische Wort heißt? Rachamim. Rachamim. Richard Anton Caesar, Heinrich Anton Martha Ida Marton. Ich wiederhole, für die Leute, die Lust auf Hebräisch haben, die ursprüngliche Sprache der Bibel natürlich, heilige Sprache. Ich wiederhole, Richard Anton Caesar, Heinrich Anton Martha Ida Martha. Können wir es bitte einmal aussprechen oder zweimal? Bitte alle zusammen. Rachamim. Alle.
Rachamim.
Pater Georg.
Rachamim.
Danke, du Hebraist, du Kenner. Rachamim ist Mensch, ist Barmherzigkeit, ist noch mehr Menschlichkeit, ist Milde, ist Einfühlung in Leiden. Genau das, was die Römer eben nicht tun. Schreiben Sie auch wieder eine Antithese. Die Römer sind unbarmherzig, grausam. erniedrigen, rücksichtslos. Josephus Flavius, übrigens möchte ich auch den Hörern empfehlen, sollten Sie konkrete Beispiele brauchen, schaffen Sie sich bitte an Der jüdische Krieg von Josephus Flavius, Weltliteratur. Das war ein großer Mann im ersten Jahrhundert, ein Chronist. Und er hat auf Griechisch ein Buch geschrieben, das gibt es natürlich auch in Deutsch, können Sie in Österreich überall kaufen. Und das Buch heißt Der jüdische Krieg. Bitte, liebe Hörer und liebe Teilnehmer, schaffen Sie sich dieses Buch für etwa 20 Euro, 15 Euro im Amazon, für 15, sonst wo etwas mehr, an. Es lohnt sich. Das ist eine anerkannte historische Literatur eines Juden im ersten Jahrhundert. Ich wiederhole, Josephus Flavius muss ein gebildeter Leser, ein gebildeter Christ kennen. Und da haben Sie säftige Beispiele von dieser Unbarmherzigkeit, von dieser Ungerechtigkeit, von dieser Unmenschlichkeit der Römer den Juden gegenüber im ersten Jahrhundert in Palästina. Der Mann war ein Chronist, der heute weltweit Achtung verdient und Achtung bekommt. Und er beschreibt das eben, wie man mit Juden umging. Ungerecht, unbarmherzig, unmenschlich. Und das meint Jesus, das greift Jesus auf. Er spricht in das Leben hinein und aus dem Leben. Genau, ich sehe, ich habe gerade die Uhr, genau. Diese Uhr ist wunderschön. Also selig, die jetzt noch, selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Was ist damit gemeint? Wer hat eine Idee, was damit gemeint ist? Selig, die reinen Herzen sind. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Wer kennt, wer weiß, was damit gemeint ist? Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Wissen Sie, wo das im Psalm vorkommt? Es gibt einen Psalm, der das genau formuliert. Wer weiß, welchen Psalm ich meine? Wiederum sind wir bei den Psalmen. Wer ist hier bibelfest? Es gibt einen Psalm in der Heiligen Schrift, in der Tora, die Jesus natürlich kennt. Und jetzt wüsste ich, wer in diesem Raum brilliert. Wer in diesem Raum seine Schrift kennt. Nein, das ist entsprochen etwas präziser. Diese Geschichte mit reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Dazu gibt es. Wunderbar. Psalm 24, 3 und 4. Danke, Sie haben hier die Gruppe geehrt. Notieren Sie es bitte. Morgen mache ich mit Ihnen ja eine Vertiefung, da kriegen Sie es schriftlich von mir. Morgen mache ich mit Ihnen Vertiefung, aber für Radio Maria Hörer und Hörerin. Psalm 24, 3 und 4. Ich zitiere daraus. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Für Radio Maria Hörer, Psalm 24, 3 und 4, notieren Sie es bitte auch hier, das ist 1:1 übernommen. 1:1 hat der Jude Jesus sein geliebtes Psalmenbuch übernommen und adaptiert, Matthias, angepasst auf die bitteren, enttäuschenden Erfahrungen seiner Zeit. Merken Sie, wie Jesus jüdisch denkt und das Alte übernimmt, um es anzupassen an seine Zeit? Und darum passt das auch mit dem Berg. Wer darf hinaufsteigen, Frau Batja? Wer darf hinaufsteigen auf den Berg? Und er steht doch auf dem Berg. Jetzt wird Ihnen klar, warum er das nimmt. Der matthäische Jesus braucht die Idee vom Berg. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg? Und da ist natürlich die Idee mit dem Berg ja zutreffend. Die Metapher Berg ist doch da umso deutlicher, die der Psalmist aufgreift, wenn er sagt, wer darf auf den Berg des Herrn? Und damit ist natürlich gemeint, wer? Die Juden. Und wer darf nicht hinaufsteigen? Die Römer! Wieder eine Antithese zu den blutigen Römern, die eben keine reinen Hände haben. Nächste Seligpreisung, Ulrike?
Ich bin jetzt nur ganz klein.
Pazifizieren. Okay.
Die Frieden stiften.
Genau. Selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt, kurz vor dem Finale. Wir sind gleich um noch 5 Minuten. Was heißt, jetzt möchte ich mit den Radiohörern noch eine Schönheit schenken, heute Abend am 14. September. Was bedeutet Shalom im Hebräischen? Jetzt kommt eine Bombe. Eine Bombe für Radio Maria Hörer. Wer weiß, was Frieden, Shalom wirklich bedeutet? Es bedeutet nämlich nicht einfach nur kein Waffengebrauch mehr. Es bedeutet nicht einfach nur Waffenstillstand. Wer zeigt uns, dass er wirklich Hebräisch kann? Denn Jesus wusste, was Shalom bedeutet. Es ist keinesfalls nur, lass die Waffen ruhen. Bitte, der Bruder.
Wohlergehen in allen Bereichen.
Noch tiefer, ich bin noch nicht befriedigt. Ich brauche noch mehr Befriedigung. Es geht noch tiefer, bitte.
Mehr Ganzheit und
Dankeschön. Woher weißt du das?
Einheit mit Gott und
Wunder. Woher weißt du das, Matthias? Woher weißt du das?
Der Geist spricht. Kann ich das so nicht sagen.
Wunderbar, Dankeschön. Sag's uns doch mal, Matthias, für Radio Maria Hörer.
Ja, Ganzheit und Einheit mit Gott und den Menschen.
Ich danke dir sehr, mein lieber katholischer Freund. Und Sie notieren bitte alle kurz vor unserem Finale heute Abend Shalom. Das Wort Shalom kennen Sie ja alle aus dem Internet. Shalom, Shalom, Shalom. Wer in Israel war, hört das 1000 Mal am Tag. Shalom heißt nicht einfach Waffenstillstand. Schminken Sie sich das bitte ab. Das ist eine der kleinen Facetten davon. Aber die Ursache, die wahre Wurzel von Shalom ist Shalem. Die sprachliche Wurzel von Shalom ist Shalem. Und das bedeutet ganz, ein ganzer Mensch, ein integrer Mensch sein. Und Jesus ist ja kein oberflächlicher Schwätzer. Jesus ist ein Mann mit Format, der das Judentum liebt. Eine große Leuchte ist Jesus. Der schwätzt nicht einfach nur was daher. Und wenn er sagt, selig sind die Friedenstift, meint er, selig die ganz sind, die in dieser zerrissenen Zeit ganz werden und ganz bleiben. Das ist die Überlegung. Die Zeit ist ja voller Zerrissenheit. Die Menschen predigen Götzendienst, die Menschen huren herum. Die Menschen leben amoralisch, springen mit Frauen ins Bett, haben Tempelprostitution. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was in dieser Zeit getrieben wurde durch den Götzendienst der Römer, Bruder Franz, Fritz. Und darum sagt Jesus, die Antithese dazu ist Schalem, ganz mit Gott gehen und nicht ein bisschen Gott und ein bisschen Götzen, ein bisschen Sakralprostitution und ein bisschen Gottesdienst im Tempel. Jesus sagt, entweder mit Gott oder mit den Götzen. Aber es gibt nichts dazwischen. Das ist die Tiefe, die ich Ihnen heute schenken möchte mit Shalom. Das ist nicht billig, einfach nur Waffenstillstand. Denn die Juden durften doch gar keine Waffen in die Hand nehmen. Die durften doch gar nicht kämpfen. Die Juden hatten doch gar keine Waffen, wie in der Nazizeit. Sondern die befriedigende Erklärung, die Sie unbedingt wissen müssen, als Kenner der Schrift, ist Shalem, ganz integer lateinisch. Ein ganzer Mensch, der nur mit Gott geht und nicht mit fremden Prostituierten und mit fremden Gottheiten herumhurt. Was in Rom ja an der Tagesordnung war und Jerusalem natürlich auch von den römischen Palästen. Und diese werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Und da bitte ich Sie aufzuschreiben, da gibt es natürlich auch eine Stelle im Ersten Testament, Deuteronomium 14,1. Ulrike, liest uns gerade mal schnell vor, bevor wir abschließen heute Abend. Deuteronomium 14,1 heißt es schon, dass wir alle Söhne und Töchter Gottes sind. Alle Menschen sind Söhne und Töchter Gottes, nicht nur Jesus von Nazareth. Das erkläre ich immer wieder, wenn ich gefragt werde, Herr Dr. Lapide, was bedeutet für Sie Menschensohn? Da erkläre ich, das ist ein Begriff, der im YouTube gängig war, weil wir alle Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind. Und die Belegstelle ist in Deuteronomium 14,1. Frau Dr. Blumenkron, haben Sie die Stelle?
Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes.
Wunderbar, und da steht Söhne und Töchter. Kinder ist immer mit welchen Söhne und Töchter. Beide Geschlechter. Nennen Sie es bitte noch hin, auch für Radio Maria-Hörer.
Deuteronomium 14,1 ist die große Stelle für Jesus und für mich und für jeden Juden, in der schon längst vor Jesus es heißt, wir alle sind Söhne, Kinder Gottes, denn wir kommen von Gott. Und Jesus sagt, wenn ihr zu Gott zurückkehrt, dann werdet ihr wirklich wieder in diese Kindschaft zurückkommen. Natürlich sind wir immer Kinder Gottes, aber ein Kind kann ja spüren, dass es sowas gibt wie eine Entfremdung. Du hast zwei Kinder, Matthias, und wenn du spürst, dass die Kinder, weiß ich was, auf schiefe Bahn geraten, dann ist das Gefühl zu den Eltern eben nicht mehr so stark und dein Gefühl für sie. Und darum sagt Jesus, Leute, haltet durch und haltet an Gott fest, auch wenn ihr leiden müsst. Kehrt zurück zu Gott, an den wahren Gott und lasst die Hurerei und lasst die Tempelprostitution, lasst die schmutzigen Praktiken der Römer endlich los. Geht ganz mit Gott und vertraut diesem eurem Gott.
Das war ein schönes Abschlusswort. Danke sehr für den wunderbaren Vortrag, Herr Professor Dr. Lapide. Wir hören uns morgen Abend wieder zur gleichen Zeit hier aus Salzburg. Um 19 Uhr können Sie zuschalten und weiterhören diese spannenden Ausführungen eines jüdischen Theologen zu unserem Jesus Christus und aus der Heiligen Schrift. Ich bedanke mich fürs Zuhören, alle Radio Maria Hörer weit und breit und alle Hörer, die hier in Salzburg versammelt sind, und lade Sie gleichzeitig auch ein, wenn Sie in der Nähe sind. Sie können morgen gerne auch live dabei sein, nicht nur live übers Radio, übers Hören, sondern nach Aigen kommen und ja auch sehen und mitdiskutieren hier vor Ort in Salzburg-Aigen, Kolleg St. Josef. Auf Wiederhören und gute Nacht nach Wien.
Ja, vielen Dank unserem Mobilteam vor Ort, Frau Elisabeth Donnert und Herrn Johann Scheffenbichler, für die Übertragung des Bibelseminars mit Dr. Yuval Lapide. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich von Ihnen. Im Studio am Stetten war für Sie Edeltraud Körner.
Shalom Israel, du kamst in dieses Land. Von Ost und West und Süden. Shalom, Shalom, Shalom Israel, du Volk von Gott erwählt, Gott gebe dir den Frieden. Du bist ein Land voller großer Gegensätze, in dem die Spannung zum Zerreißen ist. Und bist ein Land, das doch die Sehnsucht wach hält und das man selbst im Schlafen nicht vergisst. Shalom, Shalom, Shalom Israel, du kamst in dieses Land von Ost und West und Süden. Shalom, Shalom, Shalom Israel, du Volk von Gott erwählt, Gott gebe dir den Frieden. Schwestern, Kinder, wie ein Freund den Freund. Du nahmst uns auf, wir teilten deine Freude und manchmal haben wir mit dir geweint.